Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Apathie und Schockstarre. Warum bleiben die Ängste vor einer Ausweitung des Krieges stumm und folgenlos? Ein Artikel von Leo Ensel mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge. Eine deutliche Mehrheit der Bürger fürchtet einer Umfrage zufolge eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine auf europäisches NATO-Gebiet. Warum wird das hingenommen, als handle es sich um ein unabwendbares Naturereignis? Vielleicht wird es der späte Historiker noch rätselhafter finden als wir Zeitgenossen, dass, obwohl allmählich fast jedes Kind wusste, dass man vor Kriegen stand, die auch für den Sieger das letztendlichste Leiden mit sich brachten. Dennoch die Massen nicht etwa mit verzweifelter Energie alles unternahmen, um die Katastrophe abzuwenden, sondern auch noch ihre Vorbereitung durch Rüstungen, militärische Erziehung und so weiter ruhig geschehen ließen, ja sogar unterstützten. Mit diesen Worten von Erich Fromm hatte ich vor genau 40 Jahren ein Buch über Angst, genauer Nicht-Angst und atomare Aufrüstung eingeleitet, das im Mai 1984 erschien. Fromm hatte diese Sätze am Vorabend des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1937 in seinem Aufsatz über die Ohnmacht formuliert. Das Zitat war damals also bereits 47 Jahre alt. Warum ich nun 4 Jahrzehnte später einen Essay wiederum mit diesem Zitat eröffne, das bedarf leider keiner weiteren Erläuterung. Wiederum stehen wir vor Kriegen. Nein, tobt im Osten Europas längst ein Krieg, der auch für den Sieger, falls es den überhaupt geben und was auch immer hier mit Sieg genau gemeint sein sollte, das entsetzlichste Leiden mit sich bringen wird. Nein, bereits mit sich bringt. Und es sieht so aus, als hätte dieser Krieg seinen Kulminationspunkt noch gar nicht erreicht. Auf der Skala der möglichen Entsetzlichkeiten ist nach oben noch erschreckend viel Luft. Mit anderen Worten, dass der Krieg in der Ukraine sich nicht doch noch zu einem Flächenbrand auswächst, der ganz Europa, ja möglicherweise die gesamte Nordhalbkugel erfasst, und dass die finalen Untergangsgeräte nicht doch noch zum Einsatz kommen, falls eine Seite sich definitiv in die Ecke gedrängt fühlen sollte, das ist noch lange nicht ausgemacht. Nur, dass diese Gefahr genauso wie vor über 85 Jahren offenbar niemanden groß zu interessieren, gar aufzuregen scheint. Sprachlosigkeit und stumpfe Unbeweglichkeit. Mittlerweile frage ich mich nur noch, was mich fassungsloser macht. Die Ungeniertheit, die fröhliche Unbekümmerheit und an Wahnsinn grenzende Skrupellosigkeit, mit der Politiker, Militärs und Medien hierzulande nahezu unisono im Dauerstaccato und jeden Tag schriller bis an die Schmerzgrenze eskalieren. Von der Lieferung immer gefährlicherer Waffensysteme über Szenarien, den Krieg nach Russland zu tragen und Ministerien, Hauptquartiere und Kommandoposten zu zerstören, bis zur Forderung nach westlichen Boots on the ground. Oder die Apathie und Schockstarre, mit der die überwältigende Mehrheit der Zeitgenossen dies alles kritik- und klaglos über sich ergehen lässt. Dabei scheint es unter der Oberfläche durchaus zu brodeln. Erheblich mehr Menschen als auf den ersten Blick sichtbar scheint es allmählich mulmig zu werden. So äußerten Ende Februar im Rahmen einer INSA-Umfrage 61% die Befürchtung, der Ukraine-Krieg könne sich auf NATO-Gebiet ausweiten. Der Untersuchung World Affairs des global operierenden demoskopischen Institutes Ipsos in 30 Ländern auf allen Kontinenten zufolge hielten Mitte November letzten Jahres im länderübergreifenden Durchschnitt sogar 71% eine nukleare, biologische oder chemische Attacke innerhalb der nächsten 12 Monate für eine reale Gefahr. Und seit langem wünscht sich eine überwältigende Mehrheit der Deutschen ein stärkeres Engagement der Bundesregierung für Friedensverhandlungen. All dies ist angesichts des medialen Dauerfeuers aus allen offiziellen Kanälen durchaus bemerkenswert. Andererseits bleibt die allgemeine unterschwellige Unruhe stumm und auf der Handlungsebene völlig folgenlos, sodass man sich fassungslos fragt, wo eigentlich der längst fällige Aufschrei bleibt. Und auch das ist nicht neu. Zitat: Nahezu die Hälfte unserer Bevölkerung glaubt laut Umfragen an die Möglichkeit eines Krieges. Die Leute sind betroffen, aber sie rühren sich kaum. Wie können Menschen in Passivität und zumindest äußerlicher Gelassenheit auf demoskopischen Fragebögen bejahen, dass ein großer Krieg bevorstehen könnte? Warum reagieren wir so, als handle es sich hier um ein unbeeinflussbares Naturereignis, obwohl in dieser Angelegenheit doch alles, was geschieht, in der Macht menschlicher Berechnungen und Entscheidungen liegt? Dies schrieb der 2011 verstorbene Arzt und Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter im Mai 1980 im Vorfeld der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa. Wir Bürger fühlen uns in einen seltsam unmündigen Zustand versetzt, der uns zugleich die Sprache verschlägt, konstatierte Richter damals in seinem »Sind wir unfähig zum Frieden« betitelten Essay und diagnostizierte Sprachlosigkeit und stumpfe Unbeweglichkeit. Die Parallele zur aktuellen Situation springt förmlich ins Auge. Apokalypse-Blindheit. Ablenkung und Ersatzhandlungen. Dabei verblüfft zugleich, dass Sprachlosigkeit und stumpfe Unbeweglichkeit jedoch bei anderen gesellschaftspolitischen Themen nicht unbedingt vorherrschen. Immerhin gingen in den letzten beiden Monaten Hunderttausende Menschen gegen rechts und für ein buntes, weltoffenes Deutschland auf die Straße. Vergleicht man allerdings diese Zahlen mit denen derjenigen, die bislang für ein Ende der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg demonstrierten, so ergibt sich ein groteskes Missverhältnis. Offenbar sind nicht nur die jungen Klimaschützer, sondern auch die überwiegende Mehrheit der Demonstranten für ein weltoffenes Deutschland blind für die Möglichkeit einer Ausweitung des Ukraine-Krieges auf NATO-Terrain mit Gefahren bis hin zum Undenkbaren. Und dies ist ebenfalls nicht neu. Was Horst Eberhard Richter zu Beginn der 80er Jahre in diesem Kontext über Initiativen gegen Kindesmisshandlung und Tierversuche bis hin zum Kampf gegen Atomkraftwerke schrieb, gilt mutatis mutandis heute ebenso. Niemand wird den Sinn der Initiativen bestreiten, die sich zur Abwendung solcher und anderer Gefahren aufgetan haben. Aber wenn das Gesamt dieser Initiativen am Ende zu einer Erschöpfung der Widerstandskräfte führt, von denen ein großer Teil sich gegen die wichtigste aller Bedrohungen wenden müsste, dann liegt in der Tat ein unheilvoller Verschiebungsmechanismus vor. Man reagiert sich in der Bekämpfung von vergleichsweise greifbaren Schädlichkeiten ab, die unbewusst das bei Weitem gefährlichste, aber deshalb unerträglich gewordene Angstobjekt ersetzen. Gemeint war natürlich die durchaus reale Gefahr eines Atomkrieges in Europa, deren psychologische Auswirkungen Richter folgendermaßen charakterisierte. Das Vernichtungspotenzial, das die Atommächte bereits aufgehäuft haben, ist zu ungeheuerlich, als dass man es noch auszuhalten wagt, sich die Ausmaße vor Augen zu halten. Es gibt Wahrheiten, die so entsetzlich sind, dass man alle Anstrengungen daran verwendet, sie zu verdrängen bzw. zu verharmlosen. Wie heute. Und zu dieser Verharmlosung gehört auch ein dem Wunderglauben ähnliches magisches Hoffen auf automatische Veränderungen. Noch einmal Horst Eberhard Richter. Je weniger man selbst das System beeinflussen kann, in das man eingeordnet und von dem das Tun in erheblichem Maße bestimmt wird, umso mehr möchte man darauf bauen, dass das gute Gewissen in dem System selbst steckt. Man versucht alles Mögliche, um diese Überzeugungen gegen gegenteilige Erfahrungen zu verteidigen und konsumiert deshalb dankbar eine entsprechende Propaganda des Systems. Man belügt sich, aber man kann damit besser schlafen. Der Philosoph Günther Anders, der sich wie kein anderer mit der Gefahr einer atomaren Selbstvernichtung der Menschheit auseinandergesetzt hat, nannte diesen Mechanismus Apokalypseblindheit. Mut zur Angst. Es geht darum, die Angst wieder zu lernen. Den, wie Günther Anders vor 65 Jahren in seinen Thesen zum Atomzeitalter schrieb, Mut zur Angst wieder aufzubringen. Zitat: Was zu klein ist und was dem Ausmaß der Bedrohung nicht entspricht, ist das Ausmaß unserer Angst. Habe keine Angst vor der Angst, habe Mut zur Angst, auch den Mut, Angst zu machen. Ängstige deinen Nachbarn wie dich selbst. Und Anders fuhr fort: Freilich muss diese unsere Angst eine von ganz besonderer Art sein. Erstens eine furchtlose Angst, da sie jede Furcht vor denen, die uns als Angsthasen verhöhnen könnten, ausschließt. Zweitens eine belebende Angst, da sie uns statt in die Stubenecken hinein, in die Straßen hinaustreiben soll. Und drittens eine liebende Angst, die sich um die Welt ängstigen soll, nicht nur vor dem, was uns zustoßen könnte. Zitat Ende. Sich der Angst zu stellen und diese produktiv umzusetzen, würde für jede Einzelne, für jeden Einzelnen von uns hier und jetzt bedeuten, sich mit allem gebotenen Ernst Folgendes, und zwar nicht nur auf der Ebene der Ratio, sondern viel wichtiger, auch des Gemüts bewusst zu machen. Jawohl, es ist brandgefährlich. Und wenn wir jetzt nicht handeln, wenn ich jetzt nicht handele, wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Undenkbare eintritt, mit jedem Tag größer. Oder, um einen über 200 Jahre alten kategorischen Imperativ Heinrich von Kleists zu paraphrasieren, handele so, als ob das Schicksal einer weiteren Eskalation des Krieges allein von dir abhinge. Dies würde im Übrigen auch dem Friedensgebot unseres Grundgesetzes entsprechen, das, wie der verstorbene Botschafter AD und Genscher Vertraute Frank L. beschrieb, eine unmittelbar bindende Vorschrift unserer Verfassung ist. Sie verpflichtet jedermann, staatliche Organe wie auch jeden Bürger. Hören wir ein letztes Mal Horst Eberhard Richter. Die Bedrohung lässt sich überhaupt nur bewusst ertragen, indem man praktisch dagegen ankämpft. Und schauen wir uns die aktuellen Bedingungen des praktischen Dagegen-Ankämpfens illusionslos an. Die Lage ist dramatisch. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist in Sprachlosigkeit und Unbeweglichkeit gelähmt. Die junge Generation der Klimaschützer auf dem rüstungspolitischen Auge blind. Und das, was unter dem Etikett Friedensbewegung heute noch aktiv ist, ist überwiegend marginalisiert, vergreist und im Ritualismus erstarrt. Es sieht so aus, als müssten wir alle noch mal ganz von vorne anfangen. Und hoffentlich bleibt uns noch genügend Zeit. Postskriptum. Die Diagnosen und Warnungen Horst Eberhard Richters vom Mai 1980 blieben übrigens nicht ungehört. Im Februar 81 ging der Stern ein großes Risiko ein, als er unter dem Titel »Die größte Atomwaffendichte der Welt, eine Karte der alten Bundesrepublik« mit den Standorten der dort gelagerten 6000 Atomsprengköpfe veröffentlichte. Nun konnte jeder, der es wissen wollte, nachprüfen, wie viele potenzielle Hiroshimas in seiner unmittelbaren Nachbarschaft schon gelagert waren. Am 10. Oktober desselben Jahres demonstrierten bereits 300.000 Menschen im Bonner Hofgarten gegen die Stationierung amerikanischer atomarbestückter Mittelstreckenraketen. Zwei Jahre später, im Herbst 83, waren es über 1 Million. Die Friedensbewegung konnte damals die Stationierung nicht verhindern. Aber Jahre später schrieb ein gewisser Michail Sergejewitsch Gorbatschow: Ich erinnere mich gut an die lautstarke Stimme der Friedensbewegung gegen Krieg und Atomwaffen in den 80er Jahren. Diese Stimme wurde gehört. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.